Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke, dass ich bei euch sein darf. Ich habe auch eine Präsentation eigentlich. Habt ihr die gekriegt? Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Es geht auch ohne. Mein Thema heute ist Gottes Sicht auf Krisen. Das ist vielleicht nicht jetzt so das Happy-Clappy-Thema, das ihr euch vielleicht gewünscht habt, aber ich glaube, es gibt ein Happy End, weil die Geschichte geht gut aus, wie ihr alle wisst. Wir haben alle das Buch bis zum Ende gelesen und Jesus hat schon gesiegt und es wird alles so laufen, wie er es will. Und wir spielen auch eine Rolle in dieser großen Geschichte als sein Leib. Und wir haben ja irgendwie in den letzten Jahren scheinen wir von einer Krise in die nächste zu geraten, also schon global. Also ich rede gar nicht von unseren privaten kleinen Krisen, sondern von dem, was in der Welt um uns herum passiert. Das kann uns ja schon manchmal ein bisschen bedrücken. Und ich habe mich sehr gefreut zu hören, dass ihr so ein starkes Gebetsleben habt hier in der Gemeinde, dass ihr Gebetsgruppen habt und dass ihr für Deutschland betet. Ich freue mich auch total, dass Afrikaner involviert sind. Ich war letztens auch bei einer Gebetskonferenz, wo wir in Berlin in einer afrikanischen Gemeinde waren. Und ich sag euch, da können wir uns echt noch eine Scheibe abschneiden von dem Gebetsfeuer. Das wisst ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr mit Afrikanern zusammen betet. So ein Segen, oder? Dass der Herr sie schickt zu uns, um mit uns für unser Land zu beten. Das brauchen wir total, dass die Geschwister sich an die Seite stellen, und weil wir werden es nicht alleine schaffen. Okay, also man braucht irgendwie, super, Gottes Sicht auf Krisen, wunderbar. man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen oder die Nachrichten anzuschauen, ist auch gar nicht so empfehlenswert, würde ich auch gar nicht so empfehlen, dass man sich da allzu viel vertieft, sondern wir wissen, wir kriegen das mit, es herrscht Krisenstimmung, es gibt Krisengebiete und ja, wer hat nicht schon einmal selber gesagt, oh, das ist fantastisch, vielen Dank. Kennt ihr das? Ich krieg die Krise. Hast du schon mal gesagt? Ich krieg die Krise. Aber das ursprüngliche Wort, also die Wortbedeutung des Wortes Krise, ist eigentlich gar nicht so was Negatives, sondern das kommt aus dem Griechischen Krisis, was eigentlich Scheidung, achso, warte mal, ganz anders als unsere. Habe ich falsch rumgedrückt? Das Wort Krise bedeutet Scheidung oder Entscheidung. Ursprünglich war es ein Fachwort, das in der Medizin benutzt wurde, wenn jemand sehr schwer krank war, zum Beispiel irgendwie Fieber hatte oder so, dass man gesagt hat, also jetzt der Wendepunkt des Krankheitsverlaufs ist die Krise und da kann sich's entscheiden. Entweder wird der Patient wieder gesund oder er wird sterben. Also, das klingt jetzt auch nicht so positiv, aber bleibt dran, es wird noch besser, es wird besser. aber es ist auf jeden Fall eine kritische Situation, die sich zuspitzen kann oder sich entschärfen kann. Sie kann aber auch viel harmloser verlaufen. Und was aber wirklich passiert ist, dass in einer Krise gibt es immer die Chance, auf Englisch kann man das so schön sagen, gell? Man wird entweder bitter or better, entweder bitter oder besser. Also eine Krise hat immer Wachstumspotenzial, birgt immer ein unglaubliches Wachstumspotenzial für uns und ist eigentlich in dem Sinn dann gar nicht so negativ zu bewerten. Wenn ich in mein eigenes Leben schaue, dann muss ich ganz ehrlich sagen, die größten Wachstumsprozesse in meinem Leben sind durch Krisen passiert. Also ich habe noch nie irgendwie was Bedeutsames mit Gott erlebt oder gelernt, Durchbrüche bekommen, einfach nur indem ich auf dem Sofa gelegen bin und irgendwie was angehört habe in YouTube oder so. Das wünschen wir uns manchmal, gell? Wir wünschen uns, dass wir das alles so ein bisschen in der Theorie üben und lernen könnten. Aber Wachstum passiert nur mitten durch uns durch, durch unser Leben, durch Krisen, dadurch, dass Dinge anders laufen, als wir es uns vorgestellt haben, dadurch, dass wir uns dehnen lassen in unserem Weltbild und in unserem Gottesbild und in unserem Selbstbild, dass es immer mehr dem entspricht, wie Gott die Dinge sieht. Okay, ich muss mal kurz den Schal wegtun, jetzt wird es mir plötzlich warm. Danke. Ja, ich merke schon, Feuer des Heiligen Geistes. Okay, also wenn man aber in einer persönlichen Krise steckt, dann sieht man das im ersten Moment meistens nicht so positiv. Aber ich will dir heute sagen, wenn du in einer Krisensituation steckst oder auch in einer Übergangssituation, das ist eine wunderbare Zeit des Wachstums. Das ist eine Zeit, in der Gott dir begegnen wird. Das ist eine Zeit, in der du Wunder erleben wirst. Das ist eine Zeit, in der du freier wirst von falschen Glaubenssätzen, von falschen Vorstellungen über Gott, über die Welt oder über dich selber. Und du wirst Herrlichkeit Gottes erleben. Wenn du dich an Gott dranhängst und nicht Anstoß nimmst und anfängst zu klagen und zu sagen, hey, was soll das, habe ich mir anders vorgestellt. Aber so seid ihr ja nicht. Aber ich kenne Leute, die sind so und das ist dann nicht so gut für die Leute. Deswegen sage ich das einfach. Aber was uns heute vor allem interessiert, ist, wie Gott Krisen sieht. Wie sieht Gott Krisen? Was ist seine Perspektive und seine Lösung für Krisen? Und ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, um Krisen zu bewältigen, ist, dass wir verstehen, dass unser Leben in Zeiten und Phasen verläuft. Es ist nie immer alles gleich. Habt ihr das schon gemerkt? Das Einzige, was sicher ist bei uns im Leben, ist, dass sich immer alles ändert. Und das ist je nach Persönlichkeitstyp, also ich bin echt froh drüber, weil mir wird schnell langweilig. Und ich brauche das manchmal, dass sich ein bisschen was ändert. Aber es gibt auch andere Persönlichkeitstypen, die hätten gern, dass es immer gleich bleibt. Und für die ist Veränderung erstmal was Bedrohliches. Aber wichtig ist einfach zu verstehen. Also ich sage immer, wichtig ist zu wissen, dass du von Gott gehört hast, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Wenn du das weißt, dann hast du auch alle Gnade und alle Versorgung, die du brauchst für diese Zeit und diesen Ort. Aber ich glaube, es ist auch gut, damit zu rechnen, dass auch mal sich was verschieben könnte, dass auch mal eine neue Zeit anbrechen könnte, so wie auch wir in Deutschland die Jahreszeiten haben. Es gibt ja auch Länder, da gibt es keine Jahreszeiten, da ist es immer gleich. Aber bei uns verändern sich die Jahreszeiten und in jeder Jahreszeit gibt es zum Beispiel für die Landwirte andere Sachen zu tun. Und das ist so auch in unserem Leben. Da wird es Zeiten geben des geistlichen Frühlings, wo neue Dinge aufbrechen, wo neue Türen sich öffnen, wo irgendwie du merkst, wow, hier ist so eine innere Aufbruchstimmung auch bei dir und so eine Hoffnung auf was Frisches, was Neues. Und dann gibt es den Sommer, das ist die Erntezeit biblisch gesehen, wo du einfach merkst, jetzt kann ich die Früchte ernten, was ich gesät habe, da kommt was zu mir zurück. Und dann gibt es den Herbst, wo sich was verändert, wo man nichts ernten kann mehr, weil schon alles abgeerntet ist und wo du jetzt einfach wieder anfangen musst, den Boden vorzubereiten. Und es ist auch eine Ruhephase, die Blätter fallen ab und so weiter, also im Natürlichen, aber vielleicht auch in deinem persönlichen Leben. Dann kommt der Winter, der vielleicht kalt ist und wo Fröste sind und wo ein kalter Nordwind bläst. Aber das ist die Zeit, wo dein Herzensboden bearbeitet wird. Und der Frost ist wichtig auch für unser Leben. Die Fröste, im Hohenlied gibt es so eine schöne Stelle, wo es um unseren Herzensgarten geht. Und dann heißt es, komm Südwind, komm Nordwind und wehe durch meinen Garten. Und der Südwind, das ist das, was wir lieben. Das ist dieser liebliche Wind von Gott, wo er uns beschenkt, wo er uns beglückt, wo wir seine Gegenwart genießen können, wo alles glatt läuft, wo alles super ist. Und der Nordwind ist der harte Wind, der kalte Wind, der unangenehm ist. Aber den braucht es ganz genauso in unserem Leben. Weil ihr wisst ja zum Beispiel, gell, dass manche Blumen, die brauchen einen Frost, bevor sie blühen. Tulpen zum Beispiel. Wenn du Tulpenzwiebeln einpflanzt, dann brauchen die erstmal einen Frost. Sonst blühen die nicht. Oder Grünkohl habe ich mir sagen lassen. Grünkohl braucht erstmal einen Frost, sonst kannst du ihn nicht essen, der ist ungenießbar. Ist das nicht interessant? Weil ich sage euch eins, wenn ich nicht den einen oder anderen Frost in meinem Leben gehabt hätte, ich wäre total ungenießbar. Wirklich. Und das ist einfach, ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass unser Leben hier auf dieser Erde, das ist nicht das ganze Leben. Das ist nur eine ganz, ganz kurze Zeit im Vergleich zur Ewigkeit. Mein guter Freund Johannes Hartl sagt immer, was ich so schön finde, nur die ersten 100 Jahre deines Lebens sind schwierig. Danach wird es deutlich leichter. Und dann, weißt du, und dein Leben geht halt einfach so viel länger als nur diese kleinen 100 Jährchen. Oder? Und wir müssen so diesen Blick auf unser ganzes Leben haben, auf die Ewigkeit. Und das, was wir hier auf dieser Seite der Ewigkeit tun und warum wir hier noch sind, ist, um Gott kennenzulernen, um zu wachsen in der Beziehung mit ihm, um Frucht für die Ewigkeit zu bringen, um Schätze im Himmel uns anzusammeln, um Menschen ins Reich Gottes hineinzubringen, um die Gesellschaft relevant mit dem Königreich Gottes zu berühren. Dafür sind wir noch hier. Wir sind Hoffnungsträger, wir sind Salz und Licht in dieser Zeit. Und wir haben hier noch eine Aufgabe. Es ist noch nicht die Zeit zum Feiern komplett. Obwohl es auch immer wieder Phasen geben wird, wo Zeit zum Feiern ist. Aber es ist halt irgendwie doch auch noch so ein bisschen Trainingslager. Gell? So Bootcamp habt ihr gehabt. Gell? So eigentlich unser ganzes Leben hier auf dieser Seite der Ewigkeit ist so. Wir sind hier auch noch nicht zu Hause. Wir sind ja nur auf der Durchreise in unsere ewige Heimat. Das ist noch nicht das Paradies. Das haben wir schon gemerkt, gell? Da stimmt's hinten und vorne noch nicht. Das ist noch nicht das Paradies. Aber wir sind geschaffen für ein Paradies. Gott hat uns geschaffen für ein Paradies. Und durch Jesus haben wir jetzt wieder Zugang in die unsichtbare Welt des Himmels, des Königreiches. Durch Jesus haben wir schon die Möglichkeit, hier und jetzt in seiner Gegenwart zu leben jeden Tag und den Himmel auf die Erde zu holen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Sag mal Amen. Und das Schöne ist, du musst es überhaupt nicht, du musst gar nichts aus eigener Kraft tun als Kind Gottes, weil du bist ja ein Erbe des Königreiches. Und was der König bestellt, bezahlt der König. Ja, also immer wenn es mühselig wird in unserem Leben, dann ist es entweder deswegen, weil wir etwas tun, was wir gar nicht beauftragt sind von Gott zu tun. Oder wir sind beauftragt von Gott, das zu tun, aber wir tun es aus eigener Kraft und es landet auf uns. Und dann wird es richtig anstrengend. Und das ist die hohe Kunst, das zu lernen, dass wir eben nicht mehr aus eigener Kraft Dinge tun, gar nichts, weder beten, noch Bibel lesen, noch arbeiten, noch Familie leben, noch Ehe. Aus eigener Kraft tu's nicht. Sondern lerne, aus dem Reich Gottes zu empfangen. Von diesem gedeckten Tisch vom Psalm 23, das ist ein realer Ort im Geist. Da ist ein Tisch für dich gedeckt. Jesus deckt in dir. Und du darfst lernen, dich dahin zu setzen mit Jesus und fröhliche Gemeinschaft zu haben. Und zwar mitten im Kampf. Ist das nicht toll? Gott gibt uns die Möglichkeit, ein Leben zu führen. Jesus hat gesagt, der Teufel ist gekommen oder Teufel kommt nur, um zu stehlen, zu morden, zu rauben, zu zerstören. Ich aber, sagt Jesus in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und zwar Leben im Überfluss, Leben in Fülle. Und er hat aber nicht verheißen, was wir ja manchmal uns wünschen würden und denken, dass dieses Leben in Fülle stattfindet, wo immer alle Umstände gut laufen, wo immer alles glatt läuft, wo es nichts zum Überwinden gibt, wo es keine Kämpfe gibt, keine Riesen, die sich uns in den Weg stellen. Aber das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, hey, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber fürchtet euch nicht, weil ich habe die Welt überwunden. Er hat uns sogar versprochen, dass wir Verfolgung erleben. Halleluja, danke Jesus. Er hat gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ja, was glaubt ihr, wie es dem Schaf geht mitten unter den Wölfen? das ist jetzt kein, ja, kein Erholungsurlaub sozusagen, ja, sondern das ist Kampf. Also deswegen bin ich heute hier, um euch zu sagen, Leute, es ist Zeit, dass der Leib Christi stark wird und aufsteht, in der Kraft des Herrn sich erhebt, in der Autorität, die Jesus hat und in dem Sieg, den Jesus schon errungen hat. Keiner von uns muss den Sieg erringen. Der Sieg ist schon da. Jesus hat alles besiegt, alles erledigt, eine vollkommene Erlösung geschaffen. Und unsere Aufgabe, weil er ist ja das Haupt und wir sind sein Leib. Also er ist der Kopf und wir sind der Rest des Leibes sozusagen. Jesus, unser Haupt, ist im Himmel, aber wir sind hier auf der Erde. Aber wir sind verbunden mit dem Haupt und wir sind jetzt die Exekutive seines Willens. Wir sind seine Füße, seine Arme, seine Hände. Wir setzen den Sieg Jesu am Kreuz durch, hier auf der Erde, in unserem eigenen Leben und dann auch in unserer Gesellschaft, in unseren Nationen. Und es ist nicht aus eigener Kraft, weil Gott würde nie von uns erwarten, dass wir etwas Übernatürliches aus natürlicher, menschlicher Kraft hervorbringen sollen. Gott ist ja schlau. Sondern er hat eben einen genialen Plan gehabt. Er hat uns erlöst am Kreuz und er ist dann in den Himmel aufgefahren und sitzt jetzt auf dem Thron, ja. Und ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und deswegen sagt er, sollen wir hingehen und sollen das Gleiche tun, was er getan hat und größere Dinge als er. Und er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kann ich den Heiligen Geist senden. Und er kann in jedem von euch gleichzeitig sein. Jesus war ja als Mensch auf der Erde dann doch limitiert. Er war nicht überall gleichzeitig, aber der Heilige Geist wohnt in jedem von uns. Die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, wohnt in dir. Also ich finde, man muss da ganz viel drüber reden. Ich muss mir das selber auch immer wieder herholen. Ich habe das auch nicht immer alles total parat, deswegen predige ich so gern. Ich mache mich immer glücklich dabei. Weil das ist, was der Herr hat für uns. Wir sind nämlich ein schlafender Riese im Moment noch. Also ihr natürlich nicht, aber ich kenne Gemeinden, die sind so, der nicht weiß, wie viel Kraft und Autorität er hat und der sich einfach vom Feind verpiep lässt. Versteht ihr? Und ich möchte nicht mehr, dass wir das machen, weil wir sind der Leib Christi und die Herrlichkeit Gottes wohnt in uns. Und Gott hat verheißen, dass wir mitten in den Stürmen, mitten im Kampf Leben im Überfluss haben können. Und das ist, glaube ich, was wir jetzt auch brauchen für die Zeit, in die wir kommen, dass wir lernen, uns zu laben am Tisch des Herrn, erfüllt zu sein. Deswegen habe ich diese Bücher da alle geschrieben, die ihr da hinten seht, um das Volk Gottes zuzurüsten. Ich habe auch einen YouTube-Kanal übrigens und einen Podcast. Und wenn ihr mir irgendwas Gutes tun wollt, dann abonniert irgendeins von denen, weil das hilft mir total. Und könnt auch ab und zu mal reinhören. Das schadet nicht, gell? Das ist immer ganz ermutigend. genau, also, jetzt habe ich ganz viel geredet und es geht alles um das Zeiten erkennen. Jesus sagt, Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht zu beurteilen wisst? Das ist ja schon, manchmal fragt man sich, gell, was muss eigentlich noch alles passieren? Wo sind wir denn jetzt eigentlich in der endzeitlichen Geschichte? Sind wir schon ganz kurz vor Schluss oder kommen da noch ein paar hundert Jahre oder so? Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich nicht so an, als ob es noch so super lang dauert, oder? Würdet ihr mir da zustimmen? Also irgendwie hat man oft das Gefühl, dass sich biblische Endzeitverheißungen, die werden immer schneller und du siehst es im Zeitgeschehen. Zum Beispiel, dass alle Nationen sich gegen Israel wenden. So in dem Maß haben wir das noch nie erlebt wie jetzt. Oder es ist so schrecklich. Es ist so fürchterlich, wo du denkst, ah, da ist so ein heiliger Zorn in mir. Ich glaube, wir müssen wirklich auch ein bisschen lauter werden in der Gesellschaft und unsere Stimme erheben. Antisemitismus ist so krass wie noch nie zuvor, seitdem ich auf der Welt bin, in Deutschland, auf den Straßen zu hören, überall und sogar in den Nachrichten. Also übrigens, man kann beim ZDF und ARD Programmbeschwerde einlegen, habe ich schon ein paar Mal gemacht in letzter Zeit. Ja, wenn die einfach einen Schmarrn erzählen. Weil wir sind ja schließlich verpflichtet, das zu bezahlen. Da müssen sie ja auch was bringen, was wahr ist, oder? Ja. Okay. Also bei Jesus ist es halt mit den Zeiten, also mit der Weltgeschichte zu beurteilen, ist nicht so einfach, weil Jesus hat auch ja so ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit als wir. Er hat ja damals vor 2000 Jahren gesagt, siehe, ich komme bald. Und wenn er bald sagt, dann kann es auch mal 2000 Jahre plus dauern. Aber irgendwie sagt er halt, wir sollen auf die Zeichen der Zeit achten. Zum Beispiel Matthäus 24, als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und die Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Aber dies ist erst der Anfang der Wehen. Das ist erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Das haben wir jetzt noch nicht global. Das haben wir in Afrika, in vielen Ländern. In Nigeria ist gerade extreme Christenverfolgung. Da werden Tausende von Christen getötet, Kirchen in Brand gesetzt und so weiter. Ihr müsst mal bei Open Doors auf die Page gehen. Das ist ganz schlimm. Aber ich glaube, dass das auch uns treffen kann. Aber das wäre jetzt ein Zeichen dafür, dass man sagt, okay, es ist noch nicht ganz so weit, weil das ist noch nicht so, das ist noch nicht so ganz global. Aber also wir werden unbeliebter, habt ihr das schon gemerkt? Christen, die Wahrheit aussprechen, die sich aufs Wort Gottes berufen, werden unbeliebter in der öffentlichen Meinung. Und wisst ihr auch, was ich gemerkt habe, wenn der Mainstream, also der Zeitgeist, also das, was so an Meinungen gerade in ist, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich damit übereinstimme, dann geht bei mir sofort ein Alarm los. Weil dann denke ich, ich bin vielleicht einer Lüge aufgesessen. Und ich glaube, da müssen wir total wach werden. Jesus sagt, es werden viele verführt werden. Und weißt du was, es kommt nicht so. Der Teufel weiß, wie man lügt, ja, und das macht er schon lang. Der hat da viel Übung und er mischt immer ganz viel Wahrheit zusammen mit ein bisschen Lüge. Und deswegen klingt das manchmal so plausibel. Und du denkst, ja, aber Zahlen, Fakten, Daten, die stimmen doch alle, aber der Geschmack stimmt nicht. Schmeckt nicht nach Leben, schmeckt nicht nach Jesus, schmeckt nicht nach Hoffnung, schmeckt nicht nach Liebe. Und der Heilige Geist meldet uns das. Wir müssen lernen, auf den Heiligen Geist zu hören, nicht alles zu glauben, was wir hören. Die Verführung, die endzeitliche Verführung ist mittendrin. Und die kommt so schleichend wie bei dem Frosch. Kennt ihr den, den man in einen Topf Wasser setzt, kaltes Wasser, und dann macht man das ein bisschen wärmer, ganz langsam, immer ein bisschen, und er merkt es nicht. Und irgendwann ist er gekocht. Das kommt so schleichend. Und Leute, lasst uns wirklich wach sein und aufmerksam werden und uns selber auch nicht über den Weg trauen, weil die Tendenz ist immer, dass wir uns anpassen wollen an den Zeitgeist, dass wir nicht so, ja, und es wird ja auch alles so wunderbar geframed in ihr seid ja so intolerant und dies oder jenes. Aber die Wahrheit des Wortes Gottes bleibt halt immer die Wahrheit. Und das ist unser einziger Anker in Raum und Zeit. Ja, alles andere wird vergehen. Aber sein Wort ist unsere einzige Sicherheit Und lass uns mutig zur Wahrheit stehen. Wisst ihr, Jesus wurde gekreuzigt, weil er die Wahrheit gesagt hat. Weil er nicht abgewichen ist. Ja, er hätte sie ja auch ein bisschen netter verpacken können und versuchen können, den Pharisäern nicht so ein Anstoß zu sein. Aber das hat er nicht gemacht. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat zu denen gesagt, hey, ihr Schlangen und Otterngezücht, ihr getünchte Gräber, ihr Heuchler. Ich meine, das ist nicht gewaltfreie Kommunikation, gell? Oder? Ich glaube, Jesus hält gar nicht so viel von gewaltfreier Kommunikation, wie wir immer denken. Jesus war auch kein Humanist. Jesus war ein König und ist ein König und er ist gekommen, um die Herrschaft zu übernehmen, nicht um es allen recht zu machen. Leute, wir sind Jünger von Jesus. Lasst uns werden wie Jesus. Das erfordert Mut, ich weiß. Aber lasst uns mutig werden. Was sind wir denn? genau. Also das ist erst der Anfang der Wehen. Justin ist gerade Vater geworden. Das mit den Wehen, das kann sich schon hinziehen, gell? Das kann Stunden dauern und Tage manchmal. Und ich glaube, wir können echt beten, dass die Wehen schneller kommen. Und dass sie kräftige Wehen sind. Weil das soll was zur Geburt kommen. Das soll was zur Geburt kommen. Das soll das Reich Gottes sichtbar werden. Jesus soll wiederkommen und wir wollen noch eine große Ernte haben. Wir wollen Erweckung sehen. Wir wollen, dass alle unerreichten Volksgruppen von Jesus hören. Das ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Aber lass uns beten, dass die Wehen kräftiger werden, dass sie was bewirken. Ich habe einen Enkelsohn, meine Tochter hat eine ganz lange Geburt gehabt. Die hat eine Woche jeden Tag nur am Vormittag Wehen gehabt und dann ist sie immer ins Krankenhaus gegangen und dann war nichts mehr. Und dann, es hat ewig gedauert und als sie dann schließlich soweit war, hat es nochmal ewig gedauert und so weiter, weil die Wehen waren nicht stark genug und sie konnte es gar nicht glauben, dass es noch stärker werden soll. Aber es muss, die Wehen müssen produktiv sein, das, was zur Geburt kommt. Und wisst ihr, das ist was Tolles, das ist was Schönes. Ah, ich bin ganz begeistert. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weißt du, die werden nicht unbedingt so eindeutig falsche Sachen sagen, wie gesagt, sondern die werden ganz viel Wahres sagen und die werden sich auf die Bibel beziehen und die werden ganz viel Wahrheiten nehmen und dann werden sie ein bisschen Gift reinmischen. Und da müssen wir wirklich lernen zu unterscheiden und diesen Geschmack zu erkennen nach unserer Heimat, den Duft unserer Heimat oder eben auch die Warnungen des Heiligen Geistes in unserem Bauchgefühl mitzukriegen. Hör da drauf, wenn du merkst, irgendwie hat das ein Geschmäckle, da passt was nicht, dann ist es noch nicht von Gott. Ja, es ist so, wie wenn du einen Eintopf kochst und du hast ganz viele tolle Zutaten beim Wochenmarkt gekauft, ganz tolles Biogemüse und so weiter. Und dann ist aber ein bisschen Knollenblätterpilz noch mit drin. Ja, dann wissen wir alle, was wir zu tun haben. Der Eintopf, der ist ungenießbar, der ist giftig. Du kannst nicht um den giftigen Pilz drumherum essen. Du musst alles wegwerfen. Alles. Und lass uns wach sein und erkennen, wo Verführung ist, wo falsche Prophetie ist, wo Menschen, Meinungen so laut und so groß sind, aber nicht nach Jesus schmecken. Dann ist es nicht von Gott und dann verwirf es komplett. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Also, wir haben es zu tun in dieser Zeit mit einem beispiellosen Glaubensabfall des Westens. Ja, wir sind hier in einer postchristlichen Zeit. Ich bin froh, dass afrikanische Missionare jetzt zurückkommen und uns dienen. Das brauchen wir dringend. Noch viele Volksgruppen sind unerreicht. Es gibt tatsächlich noch viele unerreichte Volksgruppen und dafür sind wir auch zuständig. Wir haben bei Kingdom Impact einen Dienst, der heißt Unerreichte Volksgruppen. Und da machen die zum Teil selber Einsätze, aber es gibt die Möglichkeit, so einheimische Evangelisten und Prediger zu unterstützen. Das geht nämlich schneller, weil die müssen nicht erst diese schwierige Sprache lernen, die meistens noch gar nicht mal schriftlich festgehalten ist irgendwo, sondern die können direkt vor Ort dann wirken. Da gibt es zum Beispiel bei Salz International gibt es die Möglichkeit, da einheimische Workers zu unterstützen für sehr wenig, also 25 Euro, da hast du schon eine Familie unterstützt. Weil das sind auch Gegenden, wo die Lebenshaltungskosten viel, viel niedriger sind als bei uns. Und also wenigstens das und beten dafür, dass die unerreichten Volksgruppen erreicht werden. Das wäre wirklich unsere Aufgabe und je schneller sie erreicht werden, desto schneller kommt Jesus wieder. Und hey, ich bin sowas von bereit. Ich sage Maranatha, ehrlich, noch nie so von Herzen gesagt wie jetzt. Komm zurück, Jesus, komm wieder, König Jesus, nimm deine Herrschaft ein. Aber vorher gibt es noch ein bisschen was zu tun. Israel, hey, wir müssen als Christen uns ganz fest an die Seite Israel stellen und ich sehe schon, ihr tut das wunderbar hier und das ist richtig wichtig. Und es hat auch was damit zu tun, ob Gericht über uns kommt oder nicht. Also, weil wer den Augapfel Gottes antastet, das finde ich nicht so empfehlenswert, ja? Also, wenn mir jemand ins Auge langt, das tut richtig weh. Und die Bibel sagt, wer Israel segnet, der wird gesegnet werden. Und das habt ihr aber gut erfasst. Bin stolz auf euch. Zeiten der Erschütterungen sind im Plan Gottes. Das ist auch wichtig zu wissen. Es ist jetzt nicht, dass der Teufel einfach macht, was er will, sondern das ist alles im Plan Gottes. In Hebräer 12 sagt er, dass er alles, was erschütterbar ist, erschüttern wird, damit das Unerschütterliche bleibt. Das hat auch was mit Reinigung zu tun. Das ist eigentlich ein guter Vorgang. Also das Gericht Gottes ist eigentlich auch gar nichts Schlechtes, sondern das ist was sehr Begehrenswertes, weil er richtet das, was gerichtet werden muss, das, was nicht gut läuft. Er ist der gerechte Richter, er bringt Gerechtigkeit. Und in den Psalmen heißt es, die Völker jubeln über deine Gerichte, oh Gott. Die Völker jubeln über deine Gerichte. Das ist ein Grund zum Jubeln, wenn Gott Gericht bringt, weil dann kommt Gerechtigkeit. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und natürlich auch in unserem eigenen Leben. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Erschütterungen prüfen unser Herz und zeigen uns, was in unserem Leben noch erschütterbar ist. Und das wird halt eh nicht standhalten. Aber alles, was ewigkeitstauglich ist, bleibt bestehen. Und das ist das Einzige, was wir auch mitnehmen können. Und am Ende der Zeit sagt Johannes der Täufer, sagt, dass Jesus mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen wird und den Dreschplatz aufräumen, den Weizen in die Scheune bringen, die Spreu aber im ewigen Feuer verbrennen. Das ist das, was passiert in diesen Tagen. Es trennt sich die Spreu vom Weizen. Es zeigt sich auch die Frucht an den Bäumen sozusagen. Ja, Jesus sagt, an den Früchten erkennt man den guten Baum. Und da gibt es auch dieses Gleichnis, kennt ihr das, wie Jesus erzählt, dass ein Landwirt sät Weizen an und über Nacht kommt sein Feind und sät Unkraut dazwischen. Und dann sagt Jesus, aber lass es alles bis zur Ernte zusammen heranwachsen, weil dann kann man das super unterscheiden. dann wird das alles geerntet und dann kann man das trennen. Und das ist, also oft muss so wie das Maß der Boshaftigkeit voll sein, damit Gericht kommt und auch damit man das erkennen kann als was Böses, weil vorher sieht es so harmlos aus. Aber an den Früchten werden wir erkennen, was für ein Baum da wächst, was für eine Pflanze da wächst. Lass uns aufmerksam auf die Früchte schauen. Aber das eigentliche Problem aus Gottes Sicht in dieser Zeit steht in Maleachi 1. Maleachi war der letzte Prophet vor Jesus. Nach Maleachi kommt dann Jesus und dann fängt das Neue Testament an. Und die Prophetien von Maleachi beziehen sich zum Teil auf das erste Kommen von Jesus und zum Teil auf das zweite Kommen von Jesus. Und das finde ich total spannend. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun der Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speisen auf meinem Altar darbringt, doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bringt es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscharen. Und nun besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig ist. Wenn so etwas von eurer Hand geschieht, wird er da euretwegen das Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscharen. Also Gott sagt hier, das Problem ist nicht die Kriege, die Pandemie, Russland, die Ampel, die Politik, die Ampel ist schon Geschichte, Halleluja, oder der Islam, sondern das Problem aus Gottes Sicht ist, dass der Vater nicht geehrt wird und dass die Anbetung halbherzig ist. Das ist das, was dieser Paragraph ausgedrückt hat. Gottes Perspektive der Krise ist nicht die Situation in der Welt, denn sein Erlösungsplan ist vollkommen. Das Problem ist die Situation in seinem Leib. Es ist keine Furcht des Herrn in der Gemeinde, es geht nur noch um den Menschen und nicht mehr um Gottes Ehre. Und das ist eben, was unser Problem ist. Der Humanismus herrscht genau wie in der Welt, auch in der Gemeinde. Natürlich nicht bei euch, aber bei den anderen. Ich will euch ja nicht zu nahe treten, aber natürlich auch bei uns, bei mir auch. Wir sind alle, wir können nicht denken, dass wir immun sind gegen den Zeitgeist. Wir werden auch die ganze Zeit davon beschallt. Ja? Jeder Film, jedes Buch, alles, was im Fernsehen, im Radio kommt, das ist voll von Humanismus. Und das Humanismus ist eine dämonische Festung. Humanismus ist ein dämonischer Geist, der über dem Westen ist. Und Humanismus besagt, dass der Mensch das Zentrum von allem ist und dass sich alles um den Menschen dreht und dass es dem Menschen gut gehen muss. Und das klingt ja eigentlich gar nicht so verkehrt, weil das ist ja auch Gottes Anliegen, dass es uns gut geht. Aber dem Menschen geht es dann gut, wenn Gott im Zentrum ist und wenn sich alles um Gott kreist und wenn der Mensch sich vor Gott beugt, vor seiner Autorität. Dann geht es den Menschen gut, weil der einzige freie Mensch ist ein Leibeigener Gottes, sagt Spurgeon. The only free man is a slave to God. Und er meint nicht ein Sklave in dem Sinn von dem, was wir gesehen haben in der Welt, sondern ein Leibeigener, der erkauft wurde durch das Blut des Lammes. Wir gehören nicht mehr uns selbst, stimmt's? Wir gehören Jesus. Er hat uns erkauft und das ist der einzige Weg zur Freiheit. Der einzige freie Mensch ist der, der Gott gehört, der ausverkauft ist mit Leib, Seele und Geist an seinen Schöpfer, der unter der Herrschaft von Jesus Christus lebt. Der ist frei. Alles andere sind Gefangenschaften des Feindes. Und was der Humanismus bewirkt, das sehen wir jeden Tag auf der Straße. Im Namen des Humanismus werden Menschen getötet. Zum Beispiel kleine Babys im Mutterleib. Weil es ja um die Bequemlichkeit der Erwachsenen geht. Und dann wird hin und her getrickst und gesagt, ja, das ist ja noch gar kein Mensch. Ja, was denn sonst? Was denn sonst? Und Gott liebt Menschen. Menschen sind das Kostbarste, was Gott hat. Und wisst ihr, woher ich das weiß? Weil Jesus der Preis ist, der bezahlt worden ist für die Menschen. Jeder Mensch ist genauso viel wert wie Jesus Christus persönlich. Deswegen hasst der Teufel die Menschen in jeder Form, in jedem Entwicklungsstadium. Und wir müssen wach sein, dass wir das lieben, was Gott liebt, und dass wir das hassen, was Gott hasst. Gott hasst das Böse. Von Jesus heißt es im Psalm 45, das ist ein prophetischer Psalm auf den Messias, Gottlosigkeit hast du gehasst und Gerechtigkeit geliebt. Deshalb hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als alle deine Gefährten. Das ist der Schlüssel. Gottlosigkeit zu hassen. Es geht nicht darum, dass wir Menschen hassen. Wir lieben Menschen. Menschen sind das Kostbarste, was Gott hat. Wir lieben, was Gott liebt. Aber wir hassen die dämonischen Mächte in der Himmelswelt, die hinter diesen Menschen stehen und sie benutzen, um die Agenda des Teufels hier in die Erde zu bringen. Und da müssen wir ganz klar bleiben. Da dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. Und da geht es nicht darum, was Menschen von uns denken, sondern wir werden alle Rechenschaft ablegen vor dem Thron Gottes. Und das ist die Furcht des Herrn, die fehlt. Die Furcht des Herrn in der Gemeinde, dass es uns wichtiger ist, was Gott über uns denkt, dass es uns wichtiger ist, was Gott über uns sagt, als was Menschen über uns denken und sagen. Dann sollen sie halt sagen, wir sind rechtsextrem. Na und? Heutzutage ist ja jeder rechtsextrem, der nicht linksextrem ist. Oder? Ist doch wurscht. Weil das wird eh alles kippen irgendwann, spätestens wenn Jesus wiederkommt. Dann ist es für alle klar, dass das ein Schmarrn war. Und wer recht hat, ja? Das müssen wir nicht verteidigen, sondern wir müssen darum eifern, um die Furcht des Herrn, heißt es in den Sprüchen. Eifert um die Furcht des Herrn. Ereifere dich nicht über die bösen Menschen, sondern eifere um die Furcht des Herrn jeden Tag. Eifere um die Furcht des Herrn. Es geht nur um die Ehre Gottes. Und das macht den Unterschied. Das ist auch anziehend für die Welt, wenn wir klar sind. Ja, wenn wir uns gar nicht mehr unterscheiden von der Welt, wieso sollten dann irgendwelche Leute zu uns kommen? Oder? Und Gottes Plan ist, dass durch die Gemeinde, und das sind alle Christen, die unter der Herrschaft von König Jesus leben, auf der ganzen Welt, dass wir jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen geben. Wir sind ein Schauspiel in der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Aber ich glaube, wir müssen lernen, dass die unsichtbare Welt genauso real ist wie die sichtbare und vielleicht sogar realer. Weil das, was im Himmel sich entscheidet, wird dann auf der Erde sich manifestieren, nicht umgekehrt. So, und jetzt kommt das Happy Ending. Gottes Lösung für die Krise. Malachi 1, Vers 11. Einer meiner absoluten Lieblingsverse. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscher. Und Das möchte ich ein bisschen auslegen, weil sich das vielleicht nicht sofort erschließt. Aber das war jetzt ein Vers, der uns als Gebetshaus Augsburg sehr, sehr bewegt hat. Und wo wir einfach glauben, dass das die Strategie ist, Gottes Endzeitstrategie ist, dass überall Orte entstehen, wo Weihrauch aufsteigt. Weihrauch, also in einer anderen Übersetzung heißt statt Opferrauch Weihrauch. Und Weihrauch in der Offenbarung lesen wir, was Weihrauch bedeutet. Das sind die Gebete der Heiligen. Ja, da wurden Schalen vor den Thron Gottes hineingetragen, voller Weihrauch. Und das sind die Gebete der Heiligen. Also stellt euch vor, wenn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang, das bedeutet überall auf der ganzen Erde, weil irgendwo geht gerade die Sonne auf und irgendwo geht sie gerade unter, soll der Name des Herrn groß sein unter den Nationen. Das heißt, überall will der Herr Orte schaffen, so wie hier auch bei euch, wo Weihrauch aufsteigt. Lobpreis und Anbetung. Lobpreis ist auch Gebet, halt gesungenes Gebet. Weihrauch soll aufsteigen. An allen Orten, überall auf der Erde. Könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert? Die Erde ist eine Kugel und überall steigt Weihrauch auf, die Gebete der Heiligen, und hüllt die Erde ein in eine neue Atmosphäre von Gebet. Das wird was verändern. Das wird was verändern. Das ist das, was passieren muss, damit das Evangelium allen Nationen verkündigt wird, damit der Name des Herrn groß wird, dass überall bei allen Völkern ein Zeugnis von der Größe und Herrlichkeit Gottes da ist, dass überall auf der ganzen Erde Menschen sind, die dem Schöpfer die Ehre geben, die ihn anbeten aus ganzem Herzen. Das wird etwas verändern. Das wird uns in Erweckungszeiten hineinbringen. Und das wird die Finsternis quasi durchbrechen. Sag mal Halleluja. Okay, ich bin schon fast fertig. Also stellt euch vor, die Erde eingehüllt, wie von einer Wolke des aufsteigenden Lobes und des Gebetes, sodass der Herr, wenn er wiederkommt, sich niederlassen kann, auf dieser Erde, auf dem Thron seines Lobpreises und seiner Gebete, seines Volkes. Weil der Herr thront in den Lobgesängen seines Volkes. Und Gottes Plan ist nicht nur eine Erlösung aus etwas heraus, sondern zu etwas hin. Es fing schon bei Mose an. Mose sollte dem Pharao sagen, Gott sagt, lass mein Volk ziehen, damit es mich anbetet in der Wüste. Erlöst zur Anbetung, erlöst zur Beziehung mit dem Schöpfer. Und das ist die höchste Berufung und die höchste Würde der Menschen. Und das sagt auch der Westminster-Katechismus. Er sagt so, also da gibt es ja bei den Katechismen, da gibt es ja immer so Frage und Antworten, gell? Und die erste Frage heißt dort, was ist das Ziel und der Sinn des Lebens eines Menschen? Und die Antwort heißt, das höchste Ziel und der Sinn des Lebens des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Also das ist deine Berufung, Gott verherrlichen und ihn genießen, und zwar schon jetzt und hier bis in alle Ewigkeit. Und ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schwer, oder? Also klingt irgendwie machbar, oder? Also auch für Leute, die jetzt keinen Doktortitel haben oder so. Wie mich. Für mich ist es auch machbar und das ist total cool. Weil also Gottes Erlösungsplan und der Weg mit Gott zu leben, er ist so leicht, dass auch Kinder das erfassen können und Kinder können ins Reich Gottes kommen, wie ihr. Das ist super. Man muss nicht studiert haben dafür. Und gleichzeitig ist es so, kostet es uns alles. Es kostet uns unseren Stolz, unsere eigene Gerechtigkeit, unsere eigenen tollen Taten und so weiter. Aber was ist es schon im Vergleich zu dem, was der Herr uns schenkt? So, jetzt habe ich noch so ein kleines Krisen-Survival-Kit. Ich finde den Satz so gut. The main thing is to keep the main thing the main thing. Also die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Lass dich nicht von Nebenschauplätzen ablenken, faste mal wieder, Nachrichten gucken, Social Media, lies stattdessen die Bibel oder ein gutes Buch, wie zum Beispiel eins von meinen. Mit was du dich füllst, dafür hast du Glauben. Zweitens, du musst nicht alle Antworten haben und alles verstehen, was in dieser Zeit passiert. Das kann keiner und ist auch nicht wichtig, weil Hauptsache der Herr weiß es und der Herr weiß es auch und der ist auch nicht nervös. Lesen wir im Psalm 2, er sitzt auf seinem Thron und lacht ganz entspannt über die Pläne seiner Feinde, weil er hat keinen Stress, weil er weiß, dass sein Plan gelingt. Du musst nicht alle Antworten haben und alles verstehen. Du musst nicht irgendwie den Drang haben, alles zu durchdenken und alles einzuordnen. Ja, das ist das neue Unwort dieser Zeit. Nein, lass es einfach stehen. Du musst es nicht. Der Herr versteht es. Du ordnest dich dem Herrn unter und du preist ihn, du verherrlichst ihn und genießt ihn und dann hast du deinen Job getan. Hier drittens, Zero Tolerance gegenüber Furcht. Null Toleranz gegenüber Furcht. Gib Gedanken von Angst, Befürchtungen, Worst-Case-Szenarien keinen Millimeter Raum in deinen Gedanken. Das ist ganz wichtig. Ich habe in meinem Erfüllt-Buch ein ganzes Kapitel über Sorgen. Also wie man sich keine Sorgen macht, wie das geht, weil es geht. Es ist eine Zeit der Erschütterung und eine Zeit des geistlichen Kampfes. Du kannst es dir nicht erlauben, mit dem Geist der Furcht zu kooperieren. Furcht ist das Gegenteil von Glauben. Glauben ist die Währung des Himmels und Furcht die Währung des Teufels. Und der letzte Punkt. Sei erfüllt mit dem Heiligen Geist bis zum Überlaufen. Das sollte deine erste Priorität sein jeden Tag. Geh nicht in Unterwäsche auf die Straße. Geh nicht in geistlicher Unterwäsche auf die Straße. Zieh deine Waffenrüstung an und schau, dass dein Gefäß gefüllt ist, weil wir sind keine Quelle, sondern wir sind abhängig von der Quelle des Lebens, nämlich Jesus, dass er unser Gefäß füllt und aus dem Überfluss von unserem Gefäß sollen dann die anderen etwas bekommen. Das ist das Prinzip Sauerstoffmaske im Flugzeug. Kennt ihr alle, gell? Sich zuerst selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, weil sonst kann man niemandem mehr helfen, wenn man dann bewusstlos ist. Und deswegen haben wir es so nötig. Bibellesen ist wie Essen für deinen Geist. Dein Geist braucht Bibel. Dein Verstand nicht, aber dein Geist. Ja, also liest nicht die Bibel mit dem Anspruch, du liest jetzt ein theologisches Fachbuch, das du dann dir merken musst alles und hinterher eine Arbeit drüber schreiben, sondern liest es so, wie dass es einfach in deinem Bewusstsein ist, du ernährst gerade deinen Geist, deinen inneren Menschen. Der kriegt was zum Essen. Und dann wird es alles gespeichert in deinem Geist und dann nimmt der Heilige Geist das bei Gelegenheit, holt es hoch und erklärt es deinem Verstand. So erleben wir das doch die ganze Zeit. Also wenn du Bibel liest, dann habe nicht den Anspruch, dass du das dann alles noch weißt, nach ein paar Stunden, was du gelesen hast, in deinem Verstand. Aber dein Geist hat eine nicht limitierte Kapazität, die Wahrheit des Wortes aufzunehmen, sondern ist die Bibel, ist sie. Schau, ich weiß zum Beispiel auch nicht mehr, was ich vorgestern gegessen habe, keine Ahnung. Aber ich weiß, ich bin satt geworden. So sollst du auch an die Bibel rangehen, nicht so verkopft, gell? Wir sind zwar Deutsche, aber das müssen wir ablegen. Proklamiere das Wort, bete in Sprachen, mach viel Lobpreis, triff dich mit deiner geistlichen Familie. Schau, dass deine innere Stabilität größer ist als der Außendruck. Ja? Weil es ist druckig. Und wenn wir nicht standhalten können, dann haben wir auch keine Kraft. Aber wir sollen Salz und Licht sein. Und das sind wir auch. Amen? Dann steht doch mal mit mir auf. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Danke, wo du den Finger auf die Wunde gelegt hast bei uns, Herr, wo du uns angestupst hast, wo du uns wieder zurechtgerückt hast. Herr, und wir sagen, wir wollen mehr von der Furcht des Herrn haben in unserem Leben, Herr. Es soll uns wichtiger sein, was du von uns denkst und was du über uns sagst, als was Menschen sagen. Herr, wir wollen festhalten an dir und an deinem Wort. Wir wollen mutig sein, mutige Zeugen für dich, mutige Verkündiger, mutige Austeiler der Gnadengaben Gottes. Ja, und wenn du sagst, ich möchte gern einfach das nochmal deutlich machen mit einem besonderen Schritt, dann lade ich dich auch ein, einfach nach vorne zu kommen, dann können wir einfach nochmal für dich beten und diese Entscheidung zu treffen, ja Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung für diese Zeit, ich will mutig werden und ich will lernen, dich zu fürchten, mehr als Menschen, dann komm doch nach vorne.